Wir beten. Großer Gott, wir wollen nun auf dein Wort hören. Und es soll nicht einfach so an uns vorbeiziehen, sondern wir bitten dich darum, dass es uns hilft, dir ähnlicher zu werden und dir besser nachfolgen zu können. Und deswegen bitten wir dich, öffne du unsere Herzen. Und damit das alles geschieht, braucht es dich, denn wir können das nicht selber machen, nicht selber produzieren. Darum bitten wir dich, sende du deinen Heiligen Geist, damit das, was wir hören und gesagt wird, in uns lebendig wird. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Amen. Vor einigen Jahren, meine Frau und ich, wir wohnten noch nicht hier im schönen Pfarrhaus in Lüdenscheid-Brügge, sondern wir wohnten noch in so einer Mehrfamilie, in so einem Mehrfamilienhaus, waren wir abends auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und spätabends kamen wir nach Hause und ich schloss so die Tür auf, die war aus Holz. Und ich wunderte mich, als ich aufschließ, warum liegen denn da so Holzspäne auf dem Boden? Und ich ging so weiter in die Wohnung rein und dachte, warum ist denn da die Celebration-Packung aufgerissen und liegt da mitten irgendwie auf dem Flur? Und dann drehte ich mich um zu meiner Frau, als sie im Wohnzimmer stand, und sagte, sag mal, warum bist du denn so bekloppt und lässt hier die Tür zum Balkon offen? Bis ich realisierte, das war nicht meine Frau, sondern bei uns hatte jemand versucht einzubrechen. Ist hinten rüber hochgeklettert, über die Terrassentür rein und wollte vorne unten rein, weil unten wohnte ein reicher Anwalt, das lohnte sich mehr als bei mir schnöden Vikar. So. Und dann riefen wir natürlich die Polizei an und die erste Aussage, ich werde es nie vergessen, der Polizei war, ist denn der Einbrecher noch da? So. Und das führte dazu, dass wir so langsam draußen auf der Straße auf die Polizei warteten. Ja. Und nur so ein kleiner Effekt am Rande, das hat bei mir zur Folge, immer wenn ich nach Hause komme, gucke ich erst immer auf die Terrassentür. Ja. Aber das heißt, manchmal passieren uns Dinge im Leben, wo du denkst, das ist komisch, so war es doch vorher nicht. Aber du kriegst es noch nicht eingeordnet und weißt noch nicht, warum das so ist. Und ganz so ist es ja eigentlich auch am Ostermorgen. Da sind die Frauen, die kriegen das alles irgendwie noch nicht übereinander, was da wirklich los ist. Gott sei Dank war es kein Einbruch, sondern die Auferstehung. Aber der Täter der Auferstehung war ja auch nicht da. Ja? Also von daher ist die Sache manchmal gar nicht auf den ersten Blick so klar. Und falls du genau zugehört hast, in dem ganzen Text ist es eigentlich bis zum Schluss noch nicht so richtig klar, dass Jesus lebt. Das ist heute das Thema. Und wir schauen uns mal die Station dieses Textes genauer an und was eigentlich so die Späne auf dem Boden sind, die Celebration-Packung und die offene Tür, die da ist. Und auf die Spur zu machen, wie es ist, dass Jesus lebt. Und mein erster Punkt, den habe ich überschrieben mit die Treue und das Wunder. Die Treue und das Wunder. Wir Menschen glauben ja, dass jemand dann besonders ist, wenn er sich irgendwie besonders hervortut. Wenn er irgendeine Sache ganz besonders kann, ja, wenn er irgendwie was macht, wovon alle beeindruckt sind. Wenn da jemand ist, der besonders gut aussieht, viel Geld hat oder, naja, zumindest irgendwie eine große Klappe hat. Aber bei Gott ist es anders. Weißt du, wenn du eines Tages diese Welt verlässt und vor Gott stehst, dann sind ja all die Dinge, die wir heute so fokussieren und die uns so gefangen nehmen und wir denken, das ist alles so unendlich wichtig, zum größten Teil völlig belanglos. Und all die Dinge, mit denen wir denken, dass sie in dieser Welt wichtig wären und womit wir was darstellen, sind auch vor Gott völlig belanglos. Dann geht es eigentlich nur noch um ganz, ganz wenige Dinge. Und eine entscheidende Sache ist deine Treue. Deine Treue. Wie treu standest du eigentlich zu Gott in dieser Welt? Wir leben in einer Zeit, in der Treue keinen großen Wert hat. Ja? Da schließt man irgendwie Verträge, ob es politisch ist oder privat. Und sobald die Umstände so ein bisschen so sind, dass es anstrengend wird, kann man die Verträge einfach ändern. Dabei schließt man ja eigentlich Verträge, damit sie sich eben nicht ändern, auch wenn die Umstände herausfordernd sind. Das Gleiche passiert ja bei Ehen. Ich traue ja auch beruflich und mir ist es immer wichtig, dass ihr den Bund der Ehe treu bewahrt. Das verlange ich denen ab, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber oft ist es so, solange der Partner genug Geld hat, gut aussieht, alles safe, gesund ist, aber wehe, das ist mal nicht so angenehm. dann rennt man doch schnell weg und schmeißt das alles über Bord. Treue hat heutzutage keinen Wert mehr. Und ehrlich gesagt, Freunde, auch unter uns Christen ist die Treue gegenüber Gott im Abnehmen. Wir gucken viel zu oft auf all die Dinge, die in dieser Welt wichtig sind. Wie Geld, wie Aussehen, wie das, was wir nach außen darstellen. Und versuchen, dass das auch einen Wert in der Gemeinde hat. Und Treue zu Gott. Ich weiß ja nicht so genau, wie das hier ist. Wenn ihr als Gemeinde Dinge entscheidet, was sind da so die Kriterien? Haben wir Zeit dafür, Kapazität? Aber ob das Gott will, ob das was mit unserer Treue zu Gott zu tun hat, ist das auch ein Kriterium? Ich weiß es nicht. Für die Frauen am Ostermorgen ist das ein unglaublich großes Kriterium. Und ich finde das so beeindruckend, weil die ganze Situation ist ja total dramatisch und schlimm. Alle, die irgendwie was mit Jesus zu tun hatten, wussten ja, du kannst ja Jesus nicht so halbtags nachfolgen, sondern du machst es schon aus völliger Überzeugung. Du gibst dein altes Leben wirklich auf, mit allem, was dranhängt, mit den Maßstäben, die du bisher hattest, mit dem vollen Programm und legst alles in die Hände Jesu. Und dann dieser Donnerstagabend, ja, diese schnelle Wind- und Schattenaktion. Ja, schnell wird Jesus verhaftet, ganz, ganz schnell und 24 Stunden später, noch nicht einmal, ist er schon tot. Schauprozess abgeurteilt, hingerichtet, fertig, Ende aus. Und alles das, worauf du gehofft hast, worauf du dein Leben gebaut hast, ist mit der einen auf der anderen Sekunde weg. Und die meisten, die Jesus nachgefolgt sind, die sprangen weg wie die Karnickel oder die schlossen sich halt wie die Elf ein. Die schlossen sich ein, hatten Angst, waren zu enttäuscht, wussten nicht, wie es weitergeht, zu verzweifelt. Und dann sind da diese Heldinnen, diese Frauen, die sagen, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jetzt alles vorbei ist und es alles keinen Wert hatte. Und sie überlegen sich, wenn wir schon jetzt irgendwie Jesus nicht mehr haben, dann lasst uns doch wenigstens noch im letzten Kleinen treu sein. Und sie mischten diese Salben. Ich finde das so stark. Die Jünger sitzen da und wissen nicht mehr ein und aus und sind zu kaputt und zu fertig, irgendwas zu machen. Aber diese Frauen mit den gleichen Tränen weinen sie. Innerlich völlig zerstört, machen sie diese Salben für Jesus, entweder am Sabbat oder kurz danach, wo es doch eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, wo es doch eigentlich alles egal ist. Nee, da wollen sie noch was für Jesus tun, weil Jesus, so kaputtgeschlagen wie er war und in diese Höhle, in die er gelegt worden ist, den können wir so nicht gehen lassen. Den müssen wir noch wenigstens schön herrichten. Und während sich ihre Tränen vermischen, haben sie diese Treue zu ihm. Und sie machen sich auf, alleine. Sie haben diese Salben alleine gemacht, in aller Stille, in aller Treue. Und auch am nächsten Morgen, bevor die Sonne noch aufscheint, bevor es irgendeiner mitkriegt, machen sie sich alleine auf den Weg. Weißt du, ich will dir sagen, auch wenn du in deinem Leben vielleicht denkst, wer sieht denn das, wenn ich treu zu Jesus stehe? Hat das überhaupt noch einen Sinn? Kirche im Westen geht kaputt, wird immer laxer, immer weiter weg vom Wort Gottes, Gemeinden schrumpfen, Luther ist tot, Zinzendorf ist tot, mir ist auch schon schlecht. Ja, aber es bringt etwas, treu zu Gott zu stehen, weil für Jesus das unendlich wertvoll und wichtig ist. Du glaubst gar nicht, wie Gott aus dem Himmel schaut, wenn du kleine Siege im Verborgenen feierst, wenn du, obwohl alles in dir hochkommt, nicht, wenn du alleine vor dem PC sitzt, auf eine Pornoseite gehst, sondern treu zu Gott stehst und es nicht tust. Da, wo es keiner sieht, deine Bibel ausschlägst und keiner weiß, wie lange du darin liegst, sie nicht sofort wieder zuklappst, sondern das Wort Gottes suchst, weil du ernsthaft in Gemeinschaft mit Jesus treten willst. Jesus sieht das, diese kleinen Siege, diese Treue im Kleinen und er freut sich darüber unendlich. Und es ist eine Herausforderung. Es ist ja einfach hier, wenn wir hier schön im Gottesdienst zusammen sind, da kann man fromm reden. Das kostet nicht viel. Aber auch wenn du auf der Arbeit bist, wo kein anderer Christ ist im Büro außer dir, treu zu ihm zu stehen, wo es keiner sieht, der irgendwie sonst mit dir den Weg mit Jesus geht, bei ihm zu bleiben, so wie es die Frauen tun, wo es kein anderer Jünger sieht, was sie machen, es hat einen Wert. Damals, als ich frisch zum Glauben kam, ging ich in die Jugend bei uns in der Gemeinde, suchte mir die nächstbeste Gemeinde und die war auch gut, Gott sei Dank. Ja, und ich war da in der Jugend und irgendwann, wir waren so Jesus verrückt, wir trugen dann unsere T-Shirts, wo Jesus drauf stand oder fromme Sprüche und so Hoodies. Ja, und wir zogen die freitags in der Jugend an und sonntags im Gottesdienst. Und irgendwann unterhielten uns mal darüber, ja, ziehst du dir noch am Montag in der Schule an? Da, die meisten von uns waren in Klassen, wo kein anderer Christ war und wo es echt was kostete. Und mein bester Freund und ich, wir machten schon Witze und sagten, wir müssen uns eigentlich mal ein T-Shirt machen, wo vorne drauf steht, ich trage gerne fromme T-Shirts und hinten aber nur in der Gemeinde. Ja, aber wir versprachen uns gegenseitig, wir ziehen ab sofort unsere frommen Klamotten auch in der Schule an. Und ich hatte so einen Jesus-Freak-Pulli, ich war zwar nicht bei den Jesus-Freaks, aber der war so klasse, weil der hatte so einen Totenkopf hier mit dem Kreuz durch und hinten stand Jesus-Freaks drauf und den zog ich an. Es gab wenig Applaus, aber viel Gespott. So. Aber ich glaube, dass es die Sache wert war und es half mir persönlich auch zu sagen, Jesus, deine Maßstäbe sind wichtiger als die, die die Welt hat. Und es half mir, weniger in Menschenfurcht zu leben und mehr in Gottesfurcht. Manchmal hilft es auch, treu im Kleinen zu sein, da wo keiner hinschaut, um immer deutlicher zu machen, Gott, deine Maßstäbe sind mir wichtiger als das, was andere denken. Und wir kennen alle oder viele von uns diese Geschichte aus Matthäus 25, wo es auch um die Treue geht, der Menschen, wo der Verwalter etwas anvertraut, der Mann, der ausreist. Und er sagt ja am Ende, weil du im Kleinen treu warst, habe ich dich über Großes gesetzt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis hier, warum die Frauen die ersten Zeugen werden von der großen Auferstehung Jesu, dem größten Wunder, das es gibt, weil sie treu im Kleinen waren. Also verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen, sei nur treu genug im Kleinen, dann kannst du das Wunder Gottes erzwingen, das auf keinen Fall. Aber ich habe schon den Glauben und das Gefühl, dass Gott in dieser Welt andauernd am Werk ist und andauernd Wunder tut. Weißt du, dass du hier heute Morgen sitzt, ist schon ein Riesenwunder. Weil du ein paar Milliarden Zellen in deinem Körper hast, die alle Gott sei Dank das tun, was sie tun sollen. Oder zumindest zum Großteil. Und das von Geburt an. So. Und das ist nicht einfach irgendwie so entwickelt durch irgendeine Evolution oder so ein Quatsch, sondern das ist Gott, der dafür sorgt, dass bei dir alles so ist, wie es sein soll. Und du so wunderschön bist, wie du bist. Und ich sehe das von hier vorne, du bist wirklich wunderschön. Ja, das stimmt. Und bei dir passt alles zusammen. Und deswegen ist es so. Und würden nur eine Handvoll Zellen anders funktionieren, du würdest hier nicht so sitzen. Du würdest hier nicht so sitzen, sondern wahrscheinlich gar nicht. Gott tut Wunder in dieser Welt andauernd und man könnte noch viel, viel mehr aufzählen, aber der Witz ist, wenn du nicht treu im Kleinen bist, siehst du das nicht. Weißt du, die meisten Menschen, die leben ja ihren Alltag völlig losgelöst von Gott, also im wahrsten Sinne des Wortes gottlos. Und selbst wenn sie sagen, sie glauben an Gott, macht es, wenn man auf den Alltag schaut, gar keinen Unterschied, ob es Gott gibt oder nicht. Und dann ist man schnell dabei zu sagen, ja, wo sind denn die Wunder Gottes? Aber wenn du nicht treu mit Gott deinen Weg gehst und nicht im Kleinen treu bist, dann hast du nicht den Blick. Dann hast du nicht den Blick. Der kommt erst, wenn du dich treu an den hältst, der alle Wunder tut. Und dann sehen die Frauen das. Übrigens, es ist ja nicht das erste Wunder, das sie sehen. Sondern das erste Wunder ist auch erstmal ein kleineres. Sie machen sich ja auf den Weg zum Grab und vor dem Grab ist ja so ein riesengroßer Stein gewälzt. Ja, ein riesengroßer Stein gewälzt. Und der ist da ja mit Absicht davor, weil früher hat man die Leute ja in so Höhlen begraben, dass nicht jeder Hans Wurst den Stein einfach wegrollen kann und ins Grab gehen kann. Und die drei Frauen überlegen sich schon, den kriegen wir nie im Leben weggewälzt. Markus berichtet das noch ein bisschen ausführlicher in Kapitel 16. Aber hier ist der Stein dann weg. Weißt du, während du treu mit Gott deinen Weg gehst, räumt Gott schon so manche Steine aus deinem Leben, wo du dir vielleicht noch Gedanken drüber machst, grübelst, wie wird das nur werden, räumt Gott schon manches weg. Und wenn du dann an dem Ort bist, wo Gott dich haben möchte, siehst du, oh, hier war ja mal was, Gott hat es weggeräumt. Das ist das erste kleine Wunder. Und dann werden sie Zeuge des größten Wunders, nämlich Gott hat Jesus auferweckt von den Toten. Sie kriegen es noch nicht direkt eingeordnet, aber sie sind Zeuge dieses Wunders. Unsere Treue hat etwas damit zu tun, wie wir die Wunder Gottes sehen und dass wir sie sehen. Das ist der erste Punkt, Treue und Wunder. Der zweite, den nenne ich die Beharrung im Unglauben. Die Beharrung im Unglauben. Wir warten ja manchmal auf so perfekte Umstände. So perfekte Umstände. Ja, ich würde ja auch mal gerne Sport machen, wenn ich Zeit dafür hätte. Als ob irgendwann der Punkt käme, wo man genug Zeit hätte. Ja? Aber das machen wir ja auch in Bezug auf Gott. Nee, ich würde ja schon gerne mehr in der Bibel lesen, mehr beten, mich mehr in der Gemeinde engagieren, auch mal meinen Zehnten geben, wenn ich genug Zeit hätte und genug Geld hätte. Und wir machen das unbewusst auch innerlich mit unserem Herzen auf einer viel tieferen Ebene. Ja, ich würde ja auch intensiver mit Gott leben, wenn ich nur ein bisschen gewisser wäre. Ich wäre bestimmt viel entschiedener, wenn ich mal mehr erfahren würde mit Gott. Ja, und ich wäre auch bereit, mein ganzes Leben zu ändern, wenn ich halt 2000 Jahre früher gelebt hätte und Jesus live gesehen hätte. Wenn ich halt beim ersten Ostern dabei gewesen wäre. Weißt du, aber das ist letztendlich alles so mit diesem Wenn, dann mache ich auch, wie mit dem Urlaub. Ja? Also wenn der Urlaub mal lang genug ist, dann wäre ich auch entspannter. Ja? Aber ganz ehrlich, ob du 3 Tage an die See fährst oder 3,5 Wochen, wenn du nach Hause kommst und die Rechnung aufmachst, die da auf dich wartet, dann ist die Entspannung gleich weg, egal wie lange du da warst. Der Urlaub ist nie lang genug. Übrigens, kleiner Lifehack am Rande, man soll deswegen nie an dem Tag, wenn man nach Hause kommt, die Briefe öffnen. Immer erst am nächsten. Ja, aber das ist nicht biblisch. Ja, also, es gibt tatsächlich ein nie genug. Und so ist es auch mit all diesen Dingen. Weil weißt du, die Nachfolger Jesu, die waren ja Zeuge des größten Wunders. Und die hörten ja von den Frauen, was passiert ist und dass da die Engel ihnen gesagt hatten, er ist auferstanden. Und sie glaubten es nicht. Und selbst später, als Jesus ihnen begegnet, glaubten einige ihn nicht. Und kurz vor Himmelfahrt, um schon mal im Kirchenjahr wegzuspoilern, als Jesus den Missionsbefehl sagt, heißt es über sie, etliche zweifelten. Also selbst den Auferstandenen sehen mit durchbohrten Händen reicht manchmal nicht aus, um vollmächtig zu glauben und in Vollmacht den Weg Gottes zu gehen. Und woran liegt das eigentlich? Eigentlich hätte man doch sagen können, warum seid ihr überhaupt so niedergeschlagen und schließt euch hier ein? Ihr habt es doch alle gewusst. Die Engel erinnern ja auch die Frauen daran und sagen, Jesus hat doch selber davon gesprochen, dass er sterben wird und auferstehen wird. 3-mal hat er es allen gesagt, alle haben es mitbekommen. Aber wie die Jünger so sind, wir wussten es ja nicht, wir haben es nicht mitbekommen, sie haben es irgendwie verdrängt. Und dann kommt diese große, große Enttäuschung dazu. Diese große, große Enttäuschung, dass Jesus tot ist. Und dann passiert etwas, was total phänomenal ist bei uns Menschen. Wir glauben in solchen Sekunden unseren Enttäuschungen, unseren negativen Gefühlen und Gedanken immer mehr als dem Wort Gottes. Und wir richten uns so in unseren inneren Verstrickungen unseres Herzens ein, dass das Wort Gottes weggewischt ist, vergessen ist. Und dass Jesus das 3-mal sagte, das ist so weit weg, als ob er es nie gesagt hätte. Manchmal richten wir uns in unseren Enttäuschungen, in unserem Inneren so ein, dass das Wort Gottes keine Durchschlagskraft mehr bei uns hat. Und das ist bei so vielen unseren Gefühlen. Weißt du, wenn Leute auf dem Holzweg sind und glauben, dass sie noch übereinander kriegen mit Jesus, da kannst du manchmal reden, wie du willst, weil sie sich eins gemacht haben mit ihren Enttäuschungen oder auch manchmal mit ihrer Euphorie, dass das doch jetzt der Weg ist, den ich gehen muss und der dran ist. Bei Jesus ist es auch so. Es rettet uns nicht automatisch, nur dass wir einmal gesagt haben, wir folgen Jesus nach, dass wir uns nicht abkapseln wieder von ihm und uns in unserer Enttäuschung einrichten. Übrigens bei den Frauen ist das anders. Die sind ja genauso enttäuscht, die sind genauso am Boden zerflossen und die kriegen es alles auch nicht hin und die haben es auch vergessen. Aber die bleiben nicht in dieser Enttäuschung, sondern die begegnen den Engeln und sie werden wieder neu euphorisiert von Jesus. Da geht's doch noch irgendwie weiter. Und nicht weiter, wie man manchmal so hört in mancher Kirche, dass sie dann halt weiter erzählen, weil die Sache mit Jesus noch nicht zu Ende erzählt ist, sondern dass er wirklich leibhaftig auferstanden ist, dass das Leben den Tod besiegt hat. Die Jünger verharren im Unglauben. Und als die Frauen dann kommen und völlig begeistert, euphorisiert sind, da werden die richtig niedergemacht. Märchen, leeres Geschwätz. Eigentlich sagen, hört auf zu lügen. Ihr lügt uns doch nur an. Es ist schon phänomenal, wenn man mit Jesus unterwegs sein kann und sich dann so in sich einrichten kann, dass wenn dann die nette Schwester auf einen zukommt, um einen wieder auf den Weg des Glaubens zurückzuziehen, dass man sagt, hör auf mich voll zu lügen. Hör auf mich voll zu lügen. Weißt du, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Wir leben in einer Zeit, in der immer gesagt wird, deine Gefühle haben immer recht und für die Gefühle kannst du nichts und deswegen leb dich aus in deinen Gefühlen und richte dich darin ein, im Guten wie im Schlechten. Aber es gibt eine Wahrheit, die höher ist als das, was du gerade fühlst. Nämlich das Wort Gottes. Karl Valentin hat mal gesagt, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja? Deine Gefühle, wie du dich fühlst, ändern nichts über die Wirklichkeit. Und schon gar nicht über die Wirklichkeit des Wortes Gottes, was tiefer ist. Nur wenn du dich einrichtest in deinen Gefühlen, erstickst du das Wort Gottes in dir und beraubst dich der Kraft, die das Wort Gottes in deinem Leben haben kann. Wie wir vorhin im Gebet gehört haben, die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt ist, hat, lebt ja eigentlich in dir durch den Heiligen Geist. Wenn du den Heiligen Geist hast. Ja, aber du beraubst dich der Kraft Gottes, wenn du dich entscheidest, lieber in deinen Gefühlen zu bleiben. Und wir Menschen, wir bleiben lieber manchmal gerne in dem Schlechten, was wir haben, weil wir das eben schon kennen. Das ist, man meckert lieber jeden Montagmorgen über den bekloppten Chef, als einmal die Stelle zu wechseln. Weil da weiß man ja nicht, könnte ja anders sein. Wir beharren lieber in dem, was wir schon kennen. Und so beharren die Jünger in ihrem Unglauben und bleiben auch da sitzen. Als ob irgendwann, wenn sich das Gefühl ändern würde, sie auch rausgehen würden. Das ist, wie wenn ich den Müll rausbringen soll, weil meine Frau mir das sagt. Da kann ich auch nicht warten, bis das Gefühl nachkommt. Weil das Gefühl ist nie so, dass ich ein Gefühl habe, den Müll rauszubringen. Sondern es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ich stehe auf und ich bringe den Müll raus. Und so ist es auch eine Entscheidung zu sagen, ich fühle mich so, aber Gott, dein Wort ist größer. Auch wenn ich gleich nichts fühle von deiner Macht. Du bringst mich doch zum Ziel auch durch die Nacht. Das ist der Glaube. So heißt es in dem bekannten Lied, so nimm denn meine Hände. Ja, wir hören nicht auf unsere Gefühle, wir vertrauen nicht uns selbst, unserem Herzen, weil trügerisch ist unser Herz, sagt Jeremia in 17, Vers 5. Ja, sondern wir vertrauen auf die Kraft und die Macht des Wortes Gottes, was alles viel größer und wichtiger ist. Und wenn du Gott wirklich kennengelernt hast, dann darfst du darauf vertrauen, dass er größer ist als die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, und auch als die Gesetzmäßigkeit deines Herzens. Das ist die Beharrung im Unglauben. Schließlich ein dritter Punkt, die Suche nach Jesus. Die Suche nach Jesus. Der ganze Text ist im Prinzip eine Geschichte, wie Menschen Jesus suchen. Fängt an mit den Frauen, die sich aufmachen, um Jesus aufzusuchen. Und auch am Ende, als da alle in ihrem Unglauben waren, stimmt ja nicht ganz, da gibt es ja den einen, diesen Petrus, diesen wunderbaren Simon, der sich aufmacht und aufspringt und zum Grab geht, weil er will gucken, wie ist es. Und er eigentlich dahinter ist eine Suche nach Jesus, die ihn antreibt. Könnte es sein, dass Jesus doch noch lebt und dass ich ihn finden könnte? Die Suche nach Jesus, die treibt an, die treibt an. Und der Text ist von vorne bis hinten voll damit. Aber was auch interessant ist, obwohl die Frauen und Petrus Jesus suchen, sie finden ihn nicht. Sie finden ihn nicht. Später schon, aber jetzt noch nicht. Und es ist so interessant, weil es uns im Prinzip enttarnt in unserem Verständnis davon, wie das eigentlich mit uns und Jesus zu laufen hat, nach unseren Vorstellungen. Bei uns ist es ja so, wir denken oft, ich mache mich jetzt einmal auf die Suche nach Jesus. dann habe ich ihn natürlich sofort zu finden, ist ja klar. So. Es ist genauso, wie wenn wir versuchen wollen, Leute zum Glauben einzuladen, da ringen wir ja ewig mit uns selber und irgendwann schaffen wir es doch tatsächlich mal halb genuschelt zu sagen, komm noch mal mit zum Gottesdienst oder in den Alpha-Kurs. Und dann wundern wir uns, dass es nicht immer sofort beim ersten Mal klappt. Oder selbst wenn es klappt und dann tatsächlich jemand in den Alpha-Kurs mitkommt oder zum Gottesdienst und wir natürlich bibbernd und betend da sitzen und sagen, bitte Herr, mach, dass der Pfarrer heute keinen Stuss erzählt, sondern spritzlich erwecklich ist, ja, und der Gottesdienst irgendwie schön und der Alpha-Kurs toll und das Essen super. Es klappt nicht immer beim ersten Mal. Darf ich mal ganz kurz fragen, mal Hand hoch, wer hat sich bei der ersten Predigt bekehrt? Für die im Livestream, hier ist keine Hand hochgegangen. Hier ist keine Hand hochgegangen. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Das gibt es. Und es gibt die Momente, wo wir Jesus suchen und er ist sofort da. Aber weißt du, Jesus ist nicht daran interessiert, die schnelle Nummer deines Lebens zu sein. Einmal schnell beim ersten Interesse gefunden zu werden, dann ist gut. Dinge, die du schnell findest und schnell bekommst, haben auch in der Regel wenig Wert für uns. Und Jesus ist nicht gestorben und auferstanden dafür, dass wir ihn schnell suchen, schnell an einem romantisch-religiösen Abend tolle geistliche Gefühle haben, ein Übergabegebet sprechen und zurück in unseren Alltag springen und dann eigentlich, naja, immer hoffen, dass so ein romantisches Gefühl immer da ist und bei der ersten Enttäuschung wieder abspringen. Sondern Jesus ist für einen viel, viel tieferen und intensiveren Weg gekommen, gestorben und auferstanden. Es geht um etwas Tieferes und manchmal hat dieser Prozess auch ein Nichtfinden im ersten Moment dabei. Manchmal auch Enttäuschungen oder ganz sicher auch Enttäuschungen, damit wir uns von den Täuschungen unserer Gottesbilder verabschieden. Täuscht uns Jesus manchmal, indem er uns enttäuscht. Es ist eine Verabschiedung streng genommen vom Weg des Todes, den wir gehen. Denn wir sind innerlich, wenn wir in uns verstrickt sind, und das sind wir alle, Freunde, und wenn wir es nicht komplett sind, zumindest in dem einen oder anderen Bereich, auf einem Weg des Todes, weil wir losgelöst sind von Gott, gottlos leben, wie ich es gerade schon gesagt habe, und damit den Weg des Todes gewählt haben und uns losgeschnitten haben von dem Weg des ewigen Lebens. Und so wie Jesus an Karfreitag in den Tod gegangen ist und am Ostermorgen aufgestanden ist zu neuem Leben, möchte er, dass du die Kultur des Todes hinter dir lässt und die Kultur des Lebens wählst. Ich finde das ganz interessant, man muss ja auch mal ein bisschen Werbung machen, weil nur einmal in den Gottesdienst gehen reicht ja nicht pro Sonntag, wenn man wirklich intensiv mit Jesus leben will. Sondern es lohnt sich ja immer, sich treuer Verkündigung auszusetzen. Und es gibt so einen ganz tollen YouTube-Kanal, der heißt Glauben Denken von Roland Werner. Und da macht er eine ganz tolle Serie, die heißt Fenster in die frühe Kirche. Da spricht er über Leute und erste Texte in der Christenheit, die es nicht mehr in die Bibel geschafft haben, weil sie direkt in der Generation danach verfasst worden sind oder gelebt haben. Ja, das sind die sogenannten apostolischen Väter. Und da macht er eine mehrteilige Serie, die lohnt sich absolut, sich mal anzuschauen und nachzuhören, über die sogenannte Didache. Das ist ein Werk, ein Werk der frühen Christenheit, wo Glaubensunterweisung stattfindet. Und wo es genau darum geht, dass man den Weg des Todes verlässt, hin zum Weg des Lebens, so fängt die an. Und da geht es in erster Linie gar nicht, das ist total interessant, darüber, über das Glaubensbekenntnis, sondern wie die Kultur des Lebens aussieht. Wie wir Christen miteinander umzugehen haben. Welche Maßstäbe für uns gelten, dass wir eben nicht mehr das uns anschauen, was die Welt uns sich anschaut, dass wir nicht mehr so leben wie die Welt, dass wir mit Liebe und Wahrheit nicht wie Gegensätze umgehen, sondern in Einheit in der Nachfolge Jesu. Und dass das offensichtlich für die ersten Christen entscheidend war. Und ich glaube, dass wir eine Kultur des Lebens neu in unseren Gemeinden brauchen, dass wir uns nicht mehr dem Kulturwandel dieser Welt anpassen und damit den Weg des Todes einfach nur weitergehen, nur halt mit Übergabegebeten, sondern dass wir einen Kulturwechsel machen, wo wir merken, wir sind wirklich deutlich unterschieden zur Welt. Weil das Licht der Welt in uns ist, wohingegen draußen nur die Finsternis ist. Weil das Licht des Lebens wirklich unter uns lebt, Jesus Christus. Und das nicht, weil wir nur weitererzählen von ihm, sondern weil er auch Gestalt gewinnt in dem Miteinander, wie wir miteinander umgehen. Jesus hat die Gesetzmäßigkeit von Tod und Leben durchbrochen, indem er nicht im Tod bleibt, sondern ewig weiter lebt.
Und deswegen sind auch wir herausgefordert, die Gesetzmäßigkeiten, die in dieser Welt alle als so normal gehen und die so normal an uns herangetragen werden, wie wir zu leben haben, welche Werte wir zu akzeptieren haben, welche Normen gelten, dass wir die durchbrechen mit der Kultur des Lebens. Mit der Kultur des Lebens. Jesus hat die Gesetzmäßigkeit des Todes durchbrochen und eine Kultur des Lebens geschaffen. Du bist berufen dazu, die Gesetzmäßigkeit des Todes zu durchbrechen und den Weg des Todes nicht weiterzugehen, sondern hier und jetzt einen Cut zu machen und zu sagen, ich lasse mich ein auf die Kultur des Lebens. Jesus lebt. Das war heute mein Thema. Der erste Punkt, die Treue und das Wunder. Der zweite, die Beharrung im Unglauben. Und drittens, die Suche nach Jesus. So lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du das Licht des Lebens bist. Und du kennst uns und du kennst unsere Herzen. Und du kannst auch in die Dinge hineinleuchten, wo wir uns völlig in uns selber vergraben haben. Wo wir unsere Herzenstüren abgeschlossen haben, damit kein Licht hineinkommt und niemand so genau hinschaut. Aber du gehst gute Wege mit uns und du willst uns nicht in der Kultur des Todes lassen, damit wir nicht in Zeit und Ewigkeit verloren gehen. Und deswegen bitten wir dich, komm du mit deinem Licht in unsere Herzen. Begegne du uns neu. Schließ mit deinem Geist der Sanftmut die Türen auf und hilf uns, den Schmutz rauskehren zu lassen, der uns noch gefangen nimmt. Und wenn du merkst, dass da etwas ist, was du mit Jesus vielleicht klären solltest, wo du Dinge wirklich vor Jesus verborgen hast und sie dich eigentlich gefangen nehmen und kaputt machen, dann ist heute hier und jetzt eine Chance. Weil der gleiche Jesus, der damals von den Toten auferstanden ist, durch seinen Geist heute hier ist. Nimm dir einen Augenblick Zeit und komm einfach in das Gespräch mit deinem Herrn und nutze es einfach. Das, was Jesus in dir betonen will, durch diese Predigt, lass das zu deinem Herzen sprechen und geh dieser Spur nach. Wir wollen einen Augenblick der Stille haben, wo wir uns Zeit dafür nehmen.